Schönen guten Abend.
Hallöchen.
Wir sind heute hier. Heute eine Spezialsendung mal wieder auf Punkrockers Radio, The Soundtrack of My Life. Heute haben wir zu Gast den Dortmunder Jungen Elvis Pummel. Hallo.
Hallo, lieber Peter Hesse, hallo geschätztes Publikum. Yeah, mein Name ist Elvis Pummel, ich bin hier zu Gast bei Punkrockers Radio. Yo.
Ja, du stellst heute die wichtigsten 20 Songs deines Lebens vor und hast von Eraserhead die erste Nummer ausgewählt. Was verbindest du mit dem Lied?
Naja, ich dachte, wir brauchen irgendwie so ein bisschen, ich würde erstmal generell ein bisschen im Rahmen etwas weiter spinnen sozusagen. Ich habe einfach Songs mitgebracht, die irgendwie, wo ich Geschichten aus meinem Leben und wo ich halt was mit zu verbinde. Letztendlich war es weiter Raben, den ich eigentlich theoretisch, also hätte noch mindestens 200 Songs noch mitbringen können. Aber ich habe manchmal auf das Wesentliche begrenzt. Es gibt so einen kleinen Step Back eigentlich in Time, wo ich überhaupt irgendwie angefangen habe, mich mit vielleicht mit Musik zu beschäftigen. Und Eraserhead war jetzt einfach nur, weil es natürlich jetzt ein Punkrockers Radio ist und einfach da vielleicht etwas passender war. Teenager in Love ist einer meiner All-Time-Favorite-Nummern und ich dachte, wir fangen auch erstmal damit an und es ist ein bisschen das Thema wahrscheinlich unseres, ich denke, es ist das Thema unseres heutigen Gesprächs, es ist einfach a step back in time, ein bisschen in meinem Leben. So.
Achso, ich dachte, Teenager in Love wäre das Thema.
Ja, das sag ich ja, oh, genau. Jetzt geht halt, wird halt zurück, halt, es ist, führt halt zurück halt in die Zeit, wo ich mich eigentlich im Grunde, vieles, was ich mitgebracht habe, ist eigentlich grundlegend eigentlich, womit ich eigentlich mit Musik angefangen habe. Und das ist so ein bisschen meine musikalischen Werdegang oder der Werdegang und die Entwicklung eigentlich meines musikalischen Geschmackes, einfach hier heute zu mal niederzulegen oder vielleicht einfach mal zu dokumentieren, was eigentlich schon viel über mich dann halt wieder aussagt, glaube ich.
Und ich denke, wir fangen mal mit dem ersten Stück an.
Genau das wollte ich vorschlagen.
Schöner Song ist das und den gibt es ja in 10.000 Varianten und das war jetzt die von Eraserhead.
Das war einer englischen Punkrock-Kombo namens Eraserhead, die ich eigentlich im Grunde auch nicht näher kenne, aber sie war immer auf einem Mixtape-Sampler, auf den ich sicherlich später auch nochmal zu sprechen komme, weil da noch so zwei oder drei andere Songs heute auch nochmal davon gespielt werden. Und aber wie gesagt, eigentlich der Aufhänger, jetzt das Eraserhead zu wählen, war einfach jetzt irgendwie, da ich ja bei euch heute zu Gast bin und ihr auch irgendwie sozusagen als Hauptmotto Punkrock irgendwie im Titel habt sozusagen, da war es für mich eigentlich Grund, das mal aus der Kiste zu kramen und es ist eine schöne Nummer. Sie haben noch eine andere schöne Nummer gemacht, ja, She Can Dance kann ich nur wärmstens empfehlen, absolute Top-Nummer. Aber ich glaube, es ist eine Band, die irgendwie im Laufe der Jahre so ein bisschen untergegangen ist, glaube ich, meine ich. Ja. Zumindest kommt mir das so vor, ohne jetzt mich näher im Punkmusikbereich unbedingt auszukennen.
An mir sind die komplett vorbeigegangen, komischerweise. Obwohl ich großer Fan von englischem Punkrock bin.
Ja, siehst du, und ich habe irgendwie eigentlich von der Musik keine Ahnung. Ich habe es euch mitgebracht. Ich hoffe, ihr habt Freude dran und dass ich euch hier mit bereichern konnte. Das freut mich außergewöhnlich. Aber eigentlich, wie gesagt, wie komme ich eigentlich überhaupt zu Punkrock? Ich glaube irgendwie, das ist eigentlich eher ein ganz, ganz, ganz langer Weg eigentlich über Musik und Musikinteresse und halt Menschen. Und jetzt muss ich natürlich sagen, wie komme ich zu den Menschen, die einen besonderen Musikgeschmack haben? Es ist einfach, fangen wir mal an mit dem Tod von John Lennon. Nicht von Tupac Shakur. Es ist John Lennon und das war immer mal der Ausschlag, irgendwie sich mal irgendwie mal bewusst mal mit Musik auseinanderzusetzen. Und
der Tod von John Lennon war für dich der Start, dass du dich für Punkrock interessierst.
Nee, das ist jetzt vielleicht weniger irgendwie, ist auch nicht der Tod an sich, sondern der Tod jetzt nicht, weil ich jetzt so betroffen war, sondern eher irgendwie, dass da ein Musiker in den Nachrichten aufgeführt worden ist, wo in der Rückschau seines musikalischen Schaffens halt Momente waren, die ich jetzt wiedererkannt habe, die ich als Kind, also ich kann mich noch erinnern, den Help-Film mit, ich glaube mit 8 oder so ähnlich, 8 oder 7, im Fernsehen in so einer Sommerferien im Fernsehen gesehen zu haben. Und ich wusste natürlich nicht, wer da die Band ist. Ich fand das einfach nur urcrazy und witzig und hatte echt mal eine helle Freude dran. Genauso wie die Elvis-Filme. Mit 6, ich war totaler Elvis-Film-Fan. Es lief dann mal um 8 Uhr auf WDR-Programm, WDR3 hieß es da, im dritten Programm hieß es damals hier. Und ja, das ist einfach so. Und in dieser Rückschau, während, also quasi als seine, in der Rückschau, in der Presse, so bin ich auf die Beatles gestoßen. Und das, da wurde mir auf einmal eine, zumindest wurde eigentlich die Tür eigentlich zur Musik eröffnet, weil ich mich eigentlich überhaupt nicht für das gegenwärtige Musikgeschehen zu der Zeit eigentlich interessiert habe.
Wie alt warst du da?
10. Ja. Und 10,5. Und ja, und dann fing es mit der ersten 10 D-Mark, wohlgemerkt 9,95 Euro bei. Plus gab es dann Beatles, die 20 größten Hits von Beatles. Ja, die Golden Hits, und das war der Anfang, sich mit einfach mit
Musikgeschichte zu. Hören wir doch einfach mal rein.
Würde ich mal sagen, top.
Die Beatles sind fürchterlich, sagt der Stefan.
Ja?
Nein, nicht alles, sagen wir es mal so. Also ich war nie Beatles-Fan.
Nein, du!
Ich war auch nie Stones-Fan.
Wir müssen das Interview, ich breche das Interview jetzt hier auf der Stelle. Nein. Aber naja, gut. Ich weiß, es ist halt Wohlfühl- und Schunkelmusik. Letztendlich muss ich mir vorstellen, im Grunde, wenn ich mich jetzt vergleiche zu meinen Schulkameraden, war das total anachronistischer Schritt, sich mit denen zu beschäftigen eigentlich. Und nur, wie gesagt, mich hat es angesprochen. Ich weiß, es gibt da immer diese totale Kluft. Entweder liebt man sie oder man hasst sie. Ich gehört irgendwie eher so...
Es gibt auch noch die Gleichgültigkeit.
Die Gleichgültigkeit.
Auch die Dortmunder Punkband Clocks hatten auf ihrer zweiten Mini-LP Help von den Beatles gecovert.
Ja.
Kannst du dich dran erinnern?
Da kann ich mich leider nicht dran erinnern. Aber ich muss sagen, ich habe Clocks auch nicht erlebt. Wieder live oder höchstens einmal live jetzt in der Neuauflage. Aber an den frühen Sachen kann ich mich leider nicht erinnern. Ja, oder... weil ich ja auch da gar nicht involviert war. Das war zu einer Zeit, wo ich dann eigentlich jetzt weniger was mit Punk zu tun hatte. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war einfach, dass es einfach eine Tür geöffnet hat, um einfach sich mit Musik auseinanderzusetzen und dann halt auch in Kontakt zu kommen mit Leuten, die sich auch für Musik interessieren und wieder jetzt auch außerhalb des Mainstreams. Und so bin ich dann auch immer zu Punk gekommen. Das ist eigentlich eher eine Entwicklungsgeschichte und eine Entwicklungsfrage, wenn man so will. Und da war natürlich erstmal die Hauptansprechpartner noch viele Leute aus der Punk-Szene, aber Clocks selber habe ich leider nie mitbekommen. Also,
hast du einen Lieblingsbeatle?
Ja, Ringo war es früher. Ringo Starr. Ringo Starr war definitiv mein Lieblingsbeatle. Das war der Grund, weshalb ich mir eine Glatze eigentlich am liebsten hätte immer mal rasiert. Das ist halt der lustigste. Ich meine, mit 10, 11 ist man eigentlich irgendwie in einer Phase, wo man eigentlich eher auf lustige Sachen des Lebens und auf die lustigen Seiten des Lebens steht. Und das ist eigentlich, Ringo Starr hat's für mich immer hervorragend ausgedrückt. Also.
Ich weiß nicht, ob das Original Honey Don't, die nächste Beatles-Nummer, die du ausgesucht hast, ich kenne eine Version, wo er das mit so einem Rock'n'Roll-Zirkel zusammenspielt. Ich glaube mit...
Villene Poor Boys vielleicht?
Nee, auch nicht Chuck Berry. Ich komme jetzt nicht drauf.
Vielleicht mit Carl Perkins selber.
Mit Carl Perkins selber,
mit Carl Perkins genau, selber genau. Und
er sitzt am Schlagzeug und
Paul McCartney vielleicht auch. Nee, also das ist eigentlich ja schön an den Beatles, dass sie sehr viele Referenzen an ihre Ursprünge eigentlich oder später dann halt... ihre Tribute eigentlich gezollt haben und halt irgendwie mit Chuck Berry gejammt haben, mit Carl Perkins gejammt haben. Also ich muss sagen, sind halt Musiker, die halt aber auch ihre Vorbilder auch immer irgendwo irgendwie immer geehrt haben, in Anführungszeichen.
Oder George Harrison hat zwei Filme von Monty Python
produziert. Ja, es ist ich finde, es sind wunderbare Musiker. Klar, es gibt auch hervorragend andere tausend wunderbare Musiker, nur es sind halt Musiker, die mich dann halt geprägt haben. Wobei, mir fällt gerade ein, es gibt auch die Punkles übrigens. Was ist denn mit denen eigentlich?
Genau.
Aber die habe ich heute nicht mit, aber müssen wir vielleicht auch nochmal in dem Rahmen vielleicht auch nochmal erwähnen. Es gibt da auch so einen wunderbaren...
In Hamburg, ne?
Genau.
Das waren doch, glaube ich, auch zwei von Prollhead, die dabei waren.
Da kennst du dich vielleicht besser aus. Ich weiß nur, dass es halt die Band gibt und dass es eigentlich ein paar witzige Versionen gibt und auch ganz witzige Videos auf YouTube sogar. Die habe ich mir auch mal letztens mal angeguckt.
Aber bleiben wir erstmal bei den Beatles und hören uns jetzt mal die zweite Nummer an.
Genau.
Ja, schöner Song. Wie hieß der?
Der hieß Honey Don't, ist ein ursprünglicher Carl Perkins Cover, aber hier in der Version von den Beatles. Und einer, wie ich schon im Vorgespräch schon erwähnt habe, es ist eigentlich eine klassische, urtypische, also wirklich, das ist klassischer Rockabilly. Und das ist ja schön eigentlich an den Beatles eigentlich und dass sie halt sehr viel halt im Grunde, und das ist eigentlich, wie ich auch zum Rock'n'Roll gekommen bin. Ich bin durch die Beatles zum Rock'n'Roll gekommen, weil die halt sehr viele halt Rock'n'Roll-Songs halt auch in ihrer frühen Karriere eigentlich auch auf ihren Platten verwurstet haben. Und das ist halt eine der Nummer, und ich bin sofort auf diese Nummer angesprungen. Und es ist wirklich ein prägender Song, der mich halt irgendwie weiter hat noch in Richtung 50er Jahre schwingen lassen. Neben Bibapalula, eine Nummer, die wir, glaube ich, auch gleich später oder gleich als nächstes, glaube ich, auch sogar hören werden.
Auch gerade die Erstbesetzung mit Tony Sheridan, die war ja quasi, das war ja noch nicht der sogenannte Mercy Beat, sondern nee. Das war ja...
Es war eine Rock'n'Roll-Band. Die Beatles waren eine Rock'n'Roll-Band. Die haben, hör dir Beatles at the Star Club an, und das sind alles Rock'n'Roll- und Pop-Nummern aus den Ende 50er, Mitte, Ende 50er. Und das sind die, da haben sie quasi wirklich ihren Vorbildern gefrönt. Es waren aber auch damals aktuelle Nummern, irgendwie Red Sails in the Sunset, Hallelujah, I Just Love Us. So, das sind alles Sachen, die dann halt im Repertoire haben, und bis sie bevor sich dann überhaupt irgendwie so ein eigenständiger Sound irgendwie bei denen dann halt entwickelt hat. Nicht? Nur ich muss sagen, mich hat es halt als Musikhörer dann irgendwie dann wirklich dann, das war eigentlich, ich habe gemerkt, ey, das ist der Sound. Und auf den Platten steht ja auch jetzt nicht drauf, also es ist jetzt von Carl Perkins, oder ich hab mich jetzt auch nie so, oder ich war 10, 12, wie man da richtig Musikrecherche macht, das hatte ich irgendwie noch nicht drauf. Ich wusste nur, das ist eine coole, geile Nummer irgendwie. Ja, andere coole Nummer übrigens von Carl Perkins, die sie gecovert haben, war Everybody Loves My Baby. Ich weiß auch nicht, also ungefähr, also jetzt, ja gut, jetzt, als Beatles-Fan müsste ich das wissen, als Carl Perkins-Fan auch, aber na gut. Aber es ist schon auf jeden Fall schon guter klassischer Rockabilly-Nummer, und ich wusste, also irgendwie wusste ich, das ist schon in die Richtung, da willst du mehr. Und deswegen haben mich die späteren Beatles eigentlich auch nie so sehr interessiert, wie immer die frühen Phasen der Beatles eigentlich. Und das war der Sprung im Grunde. Jetzt haben wir, glaube ich, als nächstes mal Bibapalula.
Wir sind erst noch bei Buddy Holly.
Ach, also wir sind noch bei Buddy Holly.
Die Tür zum Rock'n'Roll ist schon weit offen.
Yeah.
Was mir an deiner Liste auffällt, ist, dass du keine Angst vor Hits und großen Namen hast. Also du kommst jetzt hier nicht als Grabräuber mit irgendwelchen unbekannten Sachen an, was nur 50 Leute in Mitteleuropa erkennen können.
Keine 600-Euro-Single, die nur drei Leute kennen und vier vielleicht immer in der Hand hatten oder so ähnlich.
Was ist für dich das Besondere an einem Lied wie Words of Love von Buddy Holly?
Das Besondere an Words of Love ist, wie gesagt, als einer wirklich, also ich sage ja, das ist ein Lied, was mich total bewegt hat. Es ist halt eine Liebesnummer, und es ist halt so eine ehrliche, für mich unter die Haut gehende Liebesnummer, die eigentlich alles sagt, was ein so ein Teenager und jemand, wenn man sich gerade anfängt, so für Frauen zu interessieren. Ich war gerade dann so in dem Alter, wie gesagt, 10, 12, da war schon so 12, 13, und man schwärmt halt, und es sagt alles irgendwie.
Das sagen wir doch.
Wörter der Liebe, Wörter der Liebe.
Words of Love von Buddy Holly.
Buddy Holly, der Typ mit der Brille, wo es auch irgendwie ganz schmierige Musicals von gibt und ganz schmierige, schlimme Verwurstungen. Aber ich muss sagen,
die Ärzte haben ja auch über den gesungen, ne?
Es gibt in Bochum gibt es jemand, der sich seit Jahren in der Popkultur bewegt, ehemaliger Musikjournalist, heute Buchautor, nämlich Wolfgang Welt, arbeitet nebenher als Pförtner im Bochumer Theater und ist eigentlich, so sagt man hier in dem Bereich, der größte Buddy Holly Fan. Und seinen ersten Roman hat er genannt Peggy Sue auf der Wilhelmshöhe. Wilhelmshöhe ist der Bereich vom Opelwerk 1 in Langendreher, wo es den Berg runtergeht,
und okay,
zum alten Bahnhof Langendreher.
Okay. Die Playlist, die ich heute mitgebracht habe, und die Songs, die ich heute mitgebracht habe, es ist wirklich so, es ist jetzt wirklich, es kennt jeder, es mag, es sind Wohlfühl-Hits. Ich habe da überhaupt keine Angst, irgendwie so das halt irgendwie einfach zu bringen und vielleicht auch nochmal wieder euren Hörern hier unter die Nase zu halten, unter die Ohren zu halten, einfach aus dem folgenden Grunde. Ich glaube, es ist eine Musikentwicklung, wie sie vielleicht auch viele durchgemacht haben, ja. Also, ne, erst mit eher Hits und Mainstreamingen und dann halt immer weiter dann halt irgendwo ins Detail gegangen sind, wo sich das Musikinteresse sich weiter verzweigt. Und, aber es fängt halt wirklich bei so großen Sachen halt an. Es sind halt Türöffner. Es sind aber auch großartige Songwriter. Ich meine, Beatles sind für mich gut, also ich sag mal, Buddy Holly ist für mich ein ganz, ganz großer Musiker. Wie alle Musiker, die ich heute mitgebracht habe, natürlich. Das
ist ja auch Sinn
und Fast Zweck. Alle.
Du warst 12, 13, so die Kante rum. Aber wann, ja. Wann war das ungefähr?
Also, machen wir mal mit 10,5. Erstmal im Grunde erstmal so die ersten Platten gekauft. Und dann, naja, irgendwann mal ist es dann halt, ich weiß nicht, nach dreiviertel Jahr oder nach einem Jahr dann doch irgendwie zu Weihnachten doch die nächste Platte. Irgendwann mal war man in der Stadt im Landesbibliothek und hat sich auch mal eventuell mal so die Biografie mal so durchgelesen.
Ja, aber was ich meine, welches Jahr war das? Also in welchem Jahr?
Das war also quasi 1980 habe ich so ungefähr angefangen. Okay. Also ich meine, ja. Ich bin jetzt gerade 17,5, ihr könnt euch das ausrechnen dann irgendwie. Ah, 17 plus X.
Ja, 1980 war ja auch das Jahr, wo Bon Scott gestorben ist.
Echt?
Hatte ich da in der Phase, Hardrock war nicht deine Sache.
Nee, eigentlich überhaupt nicht. Also das Hardrock ist eigentlich noch immer nicht so richtig mein Ding. Also sicherlich AC/DC immer gerne, aber ich tue mich schwer mit richtigen Hardrock. Also in dem klassischen Hardrock, wie man es jetzt heute versteht. Letztendlich, wenn man so will, ist Rock'n'Roll und auch teilweise Rock'n'Roll Rockabilly, teilweise auch in den 15 gespielt, da ist es im Grunde auch Hard Rock. Gibt da sogar einen Künstler, der heißt Hard Rock Günther, so ein Hillbilly Boogie Musiker, ja, der coole Nummern gemacht hat. Aber jetzt in dem eigentlichen Hardrock, was man jetzt heutzutage drunter versteht, ich tue mich echt schwer damit. Also sicherlich gibt es immer wieder irgendwie Ausnahmen, meistens auch so Hit-Ausnahmen wie AC/DC, ne? Wenn ja schon mittlerweile auch vom ehemaligen Bundesverteidigungsminister gespielt, wo ich denke mir, naja gut, irgendwie, es gibt schon Irrwege von Musik und deren Konsumenten. Nee, ich tue mich schwer mit Hardrock. Es ist auch, die Playlist heute ist eher tendenziell Retro mit halt Punk-Einflüssen eigentlich. Das können wir vielleicht mal heute mal vielleicht auch mal so jetzt hier an der Stelle vielleicht auch schon mal so ein bisschen so zusammenfassen. Aber ich hätte auch noch viel mehr mitbringen können oder auch viel mehr.
Gut, das ist
aber immer nur ein Ausstieg. Die Zeit ist begrenzt. Ja. Ich komme das nächste Mal wieder. Noch ein Teil 2 dann nochmal. Genau. Ja. Dann bring ich meine Hip-Hop-Sachen mit.
Machen wir mal weiter mit Gene Vincent.
Jawohl. Schon zu Ende. Wir müssen zum Marsch spielen.
Ja, große Nummer. Definitiv. Also ich bin ja eher vom Punk gekommen und habe dann später auch solche Sachen gehört.
Mm.
Also ja. Genau,
ja.
Quasi umgekehrt.
Ist ja interessant, dass ich, ja, ist ja auch immer, wenn man zumindest einen gewissen Anfang von der 77er oder wenn man die Anfänge des 77er Punkrocks betrachtet, berufen sich ja viele Leute auf die 50er und es werden ja auch viele 50er-Jahre-Covers wie Eraserhead zum Beispiel oder Something Else von Sid Vicious, was ich heute auch mit im Petto habe, aber nicht von Sid, aber die Originalversion.
Ich muss immer an das Zitat von Tex Morton denken, was er mal gesagt hat im Interview, als er zum ersten Mal Ramones und Sex Pistols gehört hatte, dachte er, das ist ja Rock'n'Roll mit verzerrten Gitarren.
Ja, und ich denke mal, das trifft es auch im trifft es irgendwie auf den Kopf so. Letztendlich gibt es ja auch momentan auch einen großen Schulterschluss zwischen, also einem personellen Zusammenschluss, also in der Subkulturen, was Rock'n'Roll und Rockabilly angeht und halt dem Punk halt. Über Psychabilly natürlich noch, das muss man natürlich vielleicht noch mal erwähnen. Kommen wir gleich vielleicht auch noch mal dazu. Und weshalb habe ich Bebop Lula mitgebracht? Bebop Lula, eigentlich war es das Bebop, also Words of Love, Carl Perkins Nummern von Beatles gecovert. Dann die ganzen R&B-Nummern, so, und dann kam Bebop Lula im Star Club und ich fand schon den Titel so geil. Bebop Lula, das ist so ein geiler Nonsens-Dada-Titel. Und ich dachte mir, das kann alles bedeuten und nichts. Das heißt ungefähr, schon mal eine Currywurst und komm nie mehr wieder zurück oder wir haben Sex bis Ultimo. Ich weiß es nicht, das kann alles Bebop Lula. Gut. Ich meine, soweit habe ich natürlich mit 13 nicht so gedacht, vielleicht Currywurst, vielleicht. So, und eigentlich ist natürlich immer so Legenden, die eigentlich ja immer so Musiklegenden und die einer der Musiklegenden ist zum Beispiel, dass die Beatles ja im Star Club ja so super wild waren und irgendwie die Nonnen auf den Kopf gepisst haben. Und das war so für mich dann halt anders, in den Schulpausen dann Bebop Lula zu singen. Und dann flogen auch so einige Stühle durchs Klassenzimmer, so gegen Tafel sozusagen. Und es war schon so ein, wo merkt irgendwie, okay, dieses Song animiert mich wild zu sein und also in der Version von den Beatles, als halt natürlich dann später dann auch in der Originalversion, was einer ultra weiterhin geniale Nummer ist. Ich muss vielleicht auch den Gitarristen erwähnen, Cliff Gallup. Der ist ein absoluter Ausnahmegitarrist, auf den sich auch viele, viele Musiker und berufen. Cliff Gallup, der, wie gesagt, der Gitarrist von Gene Vincent, der danach auch, glaube ich, gar nicht mehr viel musikalisch gemacht hat. Also es war wirklich Gene Vincent, das war so sein Ding, oder wo er halt mitgemacht hat, aber ich glaube, danach hat er dann nur noch so Country-Interessen und ich glaube, er wusste auch gar nicht, wie sehr er von vielen Leuten bewundert wird. Aber ganz kleine Nebengeschichte am Rande. Bibabalula, das ist, das heißt Wild at Heart, da sind wir wieder bei David Lynch, glaube ich. Wild at Heart, es macht mich wild, wild im Herzen. Noch immer eigentlich. Die Hörer haben es jetzt leider nicht mitbekommen. Ich habe schon gerade in der Küche hier schon wild rumgetanzt. Du hast Orangen flogen, Peter Hesse um die Ohren.
Du hast gerade schon das Wort Country erwähnt. Da kommen wir zum nächsten Künstler, quasi der Inventor des Genres.
Genau. Jeder gute Musikjournalist, es ist der Shakespeare der Country-Musik. Okay, schieß los, hau rein und wir sprechen später drüber. Meine Damen und Herren, Hank Williams, stellvertretend, ich wollte auch Johnny Cash mitbringen, aber es hätte jetzt alles den Rahmen gesprengt natürlich, aber einfach mal stellvertretend für ganz viele Country und so ein gewisser Country-Aspekt, der mich dann immer bewegt.
Hast du dich mal gefragt, wo die Einflüsse des Country herkommen? Also wie viel böhmische Volksmusik ist da drin? Wie viel mexikanische Volksmusik? Was haben Einwanderer da für einen wilden folkloristischen Sound zusammengemixt?
Naja, wenn du mal teilweise Grand Ole Opry Aufnahmen anguckst, irgendwie aus den 50ern, so in so einem Technicolor, das ist ein einziges Musikantenstadel. Da denkst du ja eigentlich, naja, auf Amerikanisch kann ich es mir anhören. Wenn ich mir das jetzt hier im deutschen Fernsehen angucken müsste, müsste ich wahrscheinlich eher brechen oder so ähnlich. Aber es sind natürlich ganz viele Einflüsse natürlich von den deutschen Einwanderern. Es ist, glaube ich, aber auch gerade das Jodeln, glaube ich, das ist, glaube ich, erwiesen sozusagen, dass es da kommt. Polka-Musik. Adolf Höffner, glaube ich, zum Beispiel war jemand, der in diese Richtung so ein bisschen eingeschlagen ist.
Und Hank Williams, der war ja so gesehen auch Punkrock. Ich meine, der hat ja auch nichts ausgelassen, ne? Und ist ja dementsprechend dann auch zu Tode gekommen, ne?
Aber Hank Williams ist ja die Frage natürlich. Lebenswandel, ob das alles mal Punkrock ist. Manche sagen, das ist dann Rock'n'Roll. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch. Irgendwie ist auf jeden Fall ein sehr wilder und bewegter Lebenswandel. Vielleicht halten wir es einfach mal so fest.
Kann es ja eh nicht so trennen. Also ob man das jetzt Rock'n'Roll bezeichnet, als Rock'n'Roll oder als Punkrock, das.
Wobei geht es halt irgendwie eher um Lebenseinstellungen, Lebensweisen, die man gerne mit Musik betitelt, was da sicherlich auch alles ja irgendwie Lifestyle-mäßig natürlich dann schon irgendwie klar irgendwie passen muss, irgendwie, aber ich weiß auch nicht, irgendwie, ich bin ein bisschen im Laufe der Jahre ein bisschen zurückgehalten geworden ich sag jetzt mal bewegte Lebensbilder. Ich sag mal, wenn man es meine Freunde kennen das von mir, letztendlich, wenn man es in Realität alles miterleben müsste, was er, glaube ich, da irgendwie privater fabriziert hat, ich glaube, da wird man sagen, irgendwie, naja, es war eher erbärmlich wahrscheinlich, als dass es irgendwie einen Kultcharakter hat, glaube ich. Eine persönliche Einschätzung.
Ist ja bei Cash auch so, ne? Also,
ich nehme an. Ja. Ich glaube, bei Cash möchte ich nicht beim Bibelkreis gewesen sein. Also, bei aller Liebe zur Musik. Irgendwie. Aber das ist ja genau das, was ich meine mit dem Musikantenstadel und halt der Grand Ole Opry. Es ist halt irgendwie, in Englisch hört man es gerne, irgendwie, wenn man es dann natürlich real irgendwie Realtime hat irgendwie und auf Deutsch und eigentlich mal überlegt, eigentlich mit was sich Leute beschäftigen, würde man sagen, oh, das ist echt extrem volkstümlich, das hat mit so einem coolen, urbanen Typen wie mich ja überhaupt gar nichts zu tun oder so ähnlich. Ja, so ein quasi Punkrockers-Radiogast sozusagen, wie ich es halt immer bin. Ne? Aber das ist jetzt ein bisschen jetzt natürlich ketzerisch, was ich sage, aber naja, vielleicht.
Kommen wir einfach mal zur nächsten Nummer, meine Damen und Herren.
Genau, Porno-Heidi.
Ja, die Trompete ist so etwas wie die Heavy-Metal-Gitarre der 30er und 40er Jahre.
Genau, der Swingmusik. Naja, ich meine, es war Harry James gewesen. Die Nummer hieß Let Me Off Uptown. Anita O'Day mit Roy Eldridge Orchester. Und glaube ich in so einer All-Star-Besetzung. Ich meine Harry James an der Trompete und Gene Krupa am Drum. Und ja, wie komme ich auf diese wunderschöne, tanzbare
Ja, ich habe so meine erste Assoziation war auch so eine Lindy Hop Tanzveranstaltung. Ja. Ne?
Genau, Lindy Hop, aber noch zu der Zeit, als wenn du sagst, irgendwie, ich höre Swing-Musik doch irgendwie von deinen irgendwie, naja, 13- bis 14-jährigen Klassenkameraden, weil in dem Alter war ich dann so mittlerweile, doch eher dann schon schräg angeguckt wirst. Ich glaube, da war eher dann schon eher Spandau-Ballet, glaube ich, angesagt und irgendwelche Michael Jackson-Nummern, wo ich sage, ey, das ist komplett irgendwie an mir vorbeigegangen. Und ich saß vom Radio und es gab eine zu den 80ern hier in Nordrhein-Westfalen, dem britischen Soldatensender BFBS. Und die hatten halt eine Rock'n'Roll-Sendung, die hieß Rockola, moderiert von Dave Simmons, beziehungsweise davor hieß sie wohl Rockabilly Country, wobei, wie ich mir habe sagen lassen. Und direkt im Anschluss folgte immer häufig Swing Time. Und das ist Light Me Off Uptown, das war eine Nummer, die ich auf Swing Time gehört habe. Und ich habe immer beide Sendungen in einem gehört. Und man muss vielleicht jetzt hier an der Stelle vielleicht zufügen, dass gerade in diesem 40er, 50er Retro-Bereich, das wird immer gerne zusammengefasst, letztendlich teilweise dann doch irgendwie die Subkulturen, die sich doch irgendwie, doch schon irgendwie, also musikalisch, es gibt ja Leute, viele, die wirklich pur Rockabilly hören und wirklich dann mit Swing gar nichts anfangen können. Oder andersrum halt swingende Musikliebhaber, die sagen, also Rockabilly und ich, das ist überhaupt nichts für mich, weil es ist einfach Rock, das ist für mich Hard Rock, ja. Und die anderen sagen halt, das ist anderes, mir zu soft und zu weich. Und ich bin jemand, der wirklich irgendwie so zwischen Welt, ich glaube, das hört man vielleicht auch ein bisschen raus. Ich bin jemand eigentlich immer, der gerne so ein bisschen so zwischen den Welten gewandelt ist. Und insofern war eigentlich, und was ich auch damit sagen wollte, also ich habe eigentlich auf jeden Fall auch schon relativ früh einfach so eine Ader für Swing gehabt, als es überhaupt auch gar nicht noch so angesagt war. Gerade hier in Deutschland auch immer diesen ganzen unsäglichen Lindy-Hop-Gruppen, meist bestehend aus Lehrern, meist bestehend aus unsäglichen Menschen, die sich dann auf ihre Trainingsjacken wahrscheinlich dann noch Hosenträger aufbügeln. Letztendlich ist es schön, dass es das gibt, irgendwie, dass da auch eine gewisse Kultur, Tanzkultur gewahrt wird, aber naja, also manchmal verschlägt es einem doch ein bisschen, wenn man ein bisschen auf Style steht und dann verschlägt es einem die Sprache. Wobei ich ja natürlich sagen muss, ich habe natürlich gut reden. Ich bin der Tanzlegastheniker vor dem Herrn, der Arrhythmiker vor dem Herrn. Aber vielleicht kann man gerade von diesem Port auch besonders gut lästern. Also hallo ihr Lindy Hopper.
In den frühen 80er Jahren gab es in Münster ein Fanzine, das nannte sich Rocking Regards. Und der Fanzine-Macher hatte ein paar Autoren gesucht in der näheren Gegend. War dann einer, Tex Morton zum Beispiel, der später dann bei Psycholyde spielte. Und dieser Fanzine-Macher brachte Tex Morton zusammen mit Ossi Mühning von Sunny Domestos. Und den hören wir jetzt.
Hurra!
Ja, meine Damen und Herren, Götz Alsmann auf Punk Rockers Radio. Wer hätte das gedacht?
Ja, es läuft aber auch nur, wenn ich da bin, glaube ich.
Das ist richtig.
Elvis Pummel, hier on stage quasi, in der Küche.
Ja, Elvis, du hast...
In der Punkrock-Küche.
Du hast eine Zeit lang in Münster studiert und warst da in dem Umfeld und warst auch in den Kneipen, wo Götz Alsmann sich auch aufgehalten hat. Ist das die Referenz, warum Götz Alsmann dabei ist? Oder?
Ja, also es stimmt auf jeden Fall, dass ich auf jeden Fall in Münster war. Ich würde das jetzt nicht so ganz so dick auftragen. Wir sind schon sicherlich so zwei, drei Mal so über den Weg gerannt und wir kennen uns, glaube ich. Und
er hat ja auch die Liner Notes.
Er hat mir auch Liner Notes geschrieben, netterweise auf jeden Fall. Und da bin ich mehr als 1000 Jahre dankbar dafür. Und ja, also klar. Also wir haben, man muss ja sagen, dass er eigentlich immer unterwegs war, aber sicherlich sind wir uns da schon so auf jeden Fall, wie soll ich sagen, also man hatte schon ein bisschen mal Kontakt gehabt. Man muss sagen, er war schon auf einem Level, wo man ihn eigentlich wirklich kaum gesehen hat, nicht? Aber nichtsdestotrotz war er echt immer nett und immer freundlich und auch die ganze Band, die mit ihm unterwegs war. Ich bin ja ab und zu mal dann wirklich dann so unangekündigt irgendwie in der Backstage aufgetaucht und bin immer echt nett und herzlich empfangen worden. Warm und herzlich und mit warmen Worten empfangen worden. Und ich muss sagen, menschlich war das echt, also diese Warmherzigkeit und diese offene Art, das war schon prägend irgendwie auch für mich, glaube ich, irgendwie im Umgang hätte auch sagen können, also mal, wer bist du überhaupt oder so, nicht? Aber
als Professor Bob hatte Alsmann ja auch seine eigene Radiosendung, die mittlerweile auf WDR5 noch läuft.
Ich weiß, dass es wirklich jemanden gibt, wohl habe ich mir sagen lassen, der wirklich jede Sendung über fast 8 Jahre aufgezeichnet hat, jede Woche. Das muss man sich vorstellen, auf Kassette. So akribisch war ich nicht, aber es war natürlich, wenn man zu Hause war, ein absoluter Pflichttermin. Und ich muss sagen, prägende Sendung mittlerweile. Jetzt mittlerweile kann ich sagen, es war eine prägende Sendung. Wirklich super interessant. Er ist ja auch nur Musikhistoriker, das ist also profunde Informationen. Und sicherlich jemand, der einem mit der Sicht auf Musikbusiness und auf Musik und Musikentwicklung doch irgendwie echt einen totalen, also mir totalen Spin gegeben hat. Ich glaube, irgendwie ohne die Sendung würde ich viele Sachen hätte ich gar nicht wahrscheinlich hätte ich erkannt oder vielleicht hätte ich auch gar nicht so gesehen. Unabhängig jetzt von den ganzen musikalischen Perlen, die er natürlich dann immer kredenzt hat, natürlich. Nicht? Unabhängig mal davon. Und insofern haben wir Götz Alsmann hier auf der Playlist ein absolutes Muss für mich zumindest. Und auch, wie du sagst, natürlich dann, wie dann natürlich auch, wenn du dann genauer hinguckst, das war auch die Zeit dann in Münster, wie du siehst, natürlich auch, wie teilweise so Stricke dann zusammenlaufen über Tex Morton, so ein netter Mensch, genialer Gitarrist. Aber auch wirklich so viele eigentlich ordnet. Man merkt das eigentlich gar nicht, wenn man mit ihnen zusammen ist. Und wie dann so alles wie sich die Perlen in einer Kette reihen, würde ich so sagen. Ja, ja, und insofern, und das ist so eigentlich was ich eigentlich immer mit so Alsmann verbinde. Also so ein gewisser warmherziger Empfang, menschlich, diese menschliche Seite und natürlich auch diese musikalische Prägung.
Aber da liegen jetzt ungefähr 10 Jahre dazwischen wahrscheinlich, ne? Wenn du davon gesprochen hast, dass du bei den anderen Sachen so 13, 14 warst.
Ja, aber dann, Professor Bob gab es doch auch schon so 85.
Professor Bob gab es dann genau. Professor Bobs gab es so ab Mitte der 80er bis, glaube ich, Anfang der 90er ging das dann, ja. Ich muss sagen, da kannte ich noch nicht. Es war dann mindestens dann so ungefähr, 5, 6 Jahre später, ne, wo wir uns dann halt wirklich dann halt nochmal begegnet sind und halt dann quasi Kontakt dann hatten, so ganz leichten, sporadischen Kontakt. Also so. Ich will das jetzt nicht so dick auftragen, weil das wollen wir die Kirche im Dorf lassen. Ja, das stimmt ein bisschen. Also insofern war das schon irgendwie natürlich so ein Held einer Jugend zu treffen. Genauso wie Sunny Domestos natürlich halt auch. Das ist natürlich dann auch irgendwie zum Thema Sakebille kommen wir ja gleich ja so oder so nochmal. Aber das sind natürlich Sachen, die halt auch eigentlich immer wieder oder geprägt haben, also und auch irgendwie, die du einfach irgendwie Zeit deines Lebens ja mitträgst. Insofern, vielleicht kommen wir dann auch gleich schon zur nächsten Nummer, das ist nämlich dann
Train Kept the Rolling.
Halt, Moment, jetzt muss ich aber ganz, muss ich schon mal so sagen, das ist natürlich Tiny Bradshaw, der Musiker, der jetzt gleich gespielt wird, auch eigentlich die Titelmelodie gespielt hat, Heavy Juice, zur Professor Bob Show, unter anderem. Und wie gesagt, wir hören jetzt Tiny Bradshaw mit einer seiner besten Nummern, Train Kept a Rollin. Yeah, Tiny Bradshaw, Train Kept a Rollin. Most wanted, most loved.
All night long.
All night long, irgendwie. I took a train, I met a dame. She was a hipster, she was a real cool pretty. She was a pretty from New York, old city. With a he, we trapped all down at old Fair Lane with a he and a ho. Well, just couldn't let her go. Yo, brother, man, you bopping punk rock radio, hip hop roll, yeah. Das ist einer der Gründe, weshalb ich dieses Lied mitgebracht habe, weil du kannst es auf jeden Fall auch sicherlich irgendwie zeitgenössisch darbringen. Es ist ein Lied, was wirklich in 1000 Versionen gibt. Irgendwie, das war die Originalversion von Tiny Bradshaw. Rockabilly-Fans kennen es von Johnny Burnett in wirklich einer absoluten Hammer-Punk-Version, wenn man so will. Dann ist es nämlich dann Punk wieder schon, wenn man sich dann im Vergleich dann nimmt. Bis hin zu den Yardbirds. Du sagst, Motorhead hat es gehabt.
The Pirates.
The Pirates,
oder? So eine Pub-Rock-Legende aus den 70er Jahren.
Ja, ein absoluter Klassiker und Tiny Bradshaw. Und wie sagt er? Die Titel, er war quasi also ein amerikanischer, eigentlich relativ bekannter amerikanischer R&B-Künstler, der dann halt, wie gesagt, also dessen so ein anderer Song halt, wie gesagt, als Titelmelodie dann von der Professor Bob Show dann halt gespielt wurde. Wenn ich mir Subkulturen manchmal angucke, gerade diese Retro-Subkultur, wo es manchmal doch echt sehr populistische Tendenzen mal geben kann, zwischenzeitlich, also je nachdem, wen man da mal trifft, oder teilweise rechtspopulistisch, wo du sagst, oder es muss manchmal politisch oder einfach nur wertkonservativ Einstellung, es muss zumindest an manchen Stellen oder stellenweise sag ich mir, hey, das war auch Rock'n'Roll, oder Rock'n'Roll vielleicht nicht, aber Rockabilly ist eigentlich zum Beispiel eine Fusionsmusik. Also es wäre häufig eigentlich, also seltenst, wo eigentlich farbige weiße Songs gecovert haben, gibt's auch, aber vielmehr halt, wo halt weiße die farbigen Songs gecovert haben und es ist halt Fusion und du musst halt eine gewisse Offenheit, finde ich, als Musiker und eigentlich es zeugt von einer gewissen, meiner Ansicht nach, aus der jetzigen Zeit gesehen halt Offenheit im Geist halt, nicht? Zumindest interpretiere ich das so, nicht? Und Tiny Bradshaw ist für mich wirklich einer der besten Beispiele eigentlich. Eine Beispiel von vielen, aber einer von. Und mein Lieblingsbeispiel, sonst hätte ich da nicht mitgebracht, hier auf Punk Rockers Radio.
Wir kommen jetzt in die Dortmunder Nordstadt.
Ja, genau.
Späte 70er, frühe 80er.
Wo deutsche Esel alles gekauft haben. Und es schöne Mädchen gab mit roten Haaren.
Meine Damen und Herren, die Idiots aus Dortmund. Eine Band, zu der du eine ganz besondere Beziehung hast.
Jo. Ja, also das muss man natürlich sagen, irgendwie, jetzt erzähle ich die ganze Zeit irgendwie was von Rock'n'Roll und ich habe mich für Beatles interessiert und irgendwie, also ein Kram, den jetzt so quasi keinen interessiert. Aber das Interessante war eigentlich dann, dass ich dann doch irgendwie in der Punkrock-Szene gelandet bin, als einfach so als quasi auch als Anhängsel, ne? Als Rock'n'Roll interessierter Mensch. Aber halt irgendwie, gut, also, muss man sagen, dass halt irgendwie viele Leute, die ich halt kennengelernt habe, gerade halt in dieser Punk-Szene halt drin waren und die mich halt immer mitgeschleppt haben. So bin ich halt irgendwie quasi als Rock'n'Roll interessierter Mensch auf Punk-Konzerte gekommen. So jetzt, vielleicht habe ich jetzt mal richtig formuliert. Und so habe ich natürlich, und irgendwann mal bin ich in ganz frühen Jahren, das war jetzt nämlich auch 14, 15, quasi in so einem zarten Alter auf einmal irgendwie in einem Proberaum der Idiots im ehemaligen C-Eck-Gebäude im Dortmunder Norden gelandet. Und da haben wir auch das gleiche Thema gehabt, eigentlich ein super netter Empfang, super warmer Empfang. Es war damals um die Idiots herum eigentlich so eine kleine Clique irgendwo alles, das war irgendwie vieles auf sie so zentriert und es war so, sie waren so Dreh- und Angelpunkt eigentlich. Und und ich muss sagen, das hat mich natürlich dann auch irgendwie geprägt. Dass ich dann natürlich auch viel an Punkmusik dann irgendwie dann auch letztendlich dann halt auch erfahren habe. Also ohne, dass mich das jetzt so in erster Linie interessiert hat. Es hat mich interessiert, aber nicht in erster Linie. Aber also
du bist quasi nicht über die Musik zum Punk gekommen, sondern dadurch, dass du Leute kanntest, die
das gehört da, haben.
Die gehört
und,
haben.
Und auch gemacht haben, muss man dir auch sagen. Nicht? Viele Macher, Punk-Fanzine-Macher, Wurstkopf, Benny Richter, erinnere ich mich immer gerne. Ja, jetzt Rimshout. Und alles, was da halt so drumherum halt war. Und ich muss sagen, Mädchen mit dem roten Haar ist natürlich, also erstens halt, womit ich dann halt natürlich dann verbinde, erstmal diese Zeit, nicht? Und natürlich das Song selber, finde ich, das ist ein grandioser Song. Also, und es ist und bleibt für mich der Idiots-Song schlechthin und auch so ein teuer Song irgendwie. Und der halt, wie gesagt, so viele Assoziationen geholt. Aber klar, Punk, Dortmunder Punk-Szene. Was gibt es darüber zu erzählen? eigentlich immer, dass halt immer echt immer eine Party war.
Was du denn auch so in den ganzen Läden, Tatort, Elektra, Memphis?
Ja, ich glaube, bei mir war es, also ich habe noch die letzten Auswüchse des Memphis mitbekommen. Das war so eine riesige, also es war die Underground-Disco, glaube ich, auch in der Region hier, in Dortmund.
Da ist man sogar aus Bochum hingefahren.
Ja, sogar, ne? Ja, es ist, war, und dann hat das Memphis ja dann geschlossen und dann habe ich eigentlich die meiste Zeit eigentlich doch vom Elektra, glaube ich, mitbekommen. Ich glaube, das war eigentlich so die prägendste Zeit. War in einer schwierigen Zeit stellenweise, weil da das auch schon so langsam anfing, wo sich viele oder Ex-Punks halt auf einmal oder viele Punks dann halt die Umwandlung zu Skinheads machten und teilweise, wo es dann halt auch teilweise, zumindest hier im Ruhrgebiet, auch teilweise in die rechte Ecke dann driftete. Und das Elektra war eigentlich auch dann halt so eine Art, also es war, wie gesagt, eine Diskothek oder eine Dortmunder Brückstraße gegenüber von der jetzigen Hirschkuh. Man muss natürlich vielleicht noch zu der Geschichte der Hirschkuh sagen, das war früher Bollermannstuben, hieß das, und das war damals, wo dann die ganzen rechten Glatzen abgehangen haben. Und da gab es dann jedes Mal Stress, weil die ganzen Waves und Punks im Elektra waren und die rechten Glatzen dann halt in den Bollermannstuben. Man möchte es eigentlich gar nicht meinen, dass das jetzt schon seit 15 Jahren von Maurice wirklich so ein Punk-Bollwerk ist auf der Brückstraße eigentlich. Also,
ja, aber, also die vorher
zusammengehangen haben. Maurice übrigens, also Hirschko braucht ja nicht zu erzählen, nicht?
Also die vorher zusammengehangen haben, die haben sich dann aufgesplittet und waren dann in den Kneipen quasi gegenüber.
Ja, wenn man es jetzt mal so, wenn man es jetzt vielleicht mal so ganz pauschal sagen will, würde ich sagen, ja. Aber es ist einfach nur, um es jetzt mal ganz, ganz pauschal. Ich muss sagen, ich war dann, ich habe es aber Gott sei Dank immer nur am Rande mitbekommen. Gerade was dann Querelen war.
Also die schlimmsten Auseinandersetzungen waren ja im FZ West. Da gab es Konzerte mit Normal, Idiots, Rimschaut, wo es fürchterliche Schlägereien gab,
ja.
die ich auch selber als Zaungast beobachtet habe. Ich hatte so einen Schiss, also da bin ich auch das erste Mal richtig um mein Leben gelaufen. Und es gab mal ein Weser-Label-Konzert, späte 80er, frühe 90er, das kann ich jetzt nicht mehr genau sagen.
We Are The Champions war das, ne?
Da ist ein Taxifahrer abgestochen worden von Skinheads. Und das hat dann auch so ein, also dieses Erlebnis hat auch den absoluten Linksruck bei den Goldenen Zitronen oder auch bei Fabsi von den Mimis mit vorwärts getrieben.
Ja, ich weiß schon, dass der damals die We Are The Champions Tour war. Ich bin da, glaube ich, mir ganz, ganz, ganz spät aufgelaufen, aber alles schon gelaufen, glaube ich. Das war, glaube ich, ein Silvesterabend, irgendwas, oder es war zumindest irgendwann mal sehr, in so einer sehr kalten Jahreszeit. Aber es ist halt wirklich auch eine sehr wilde Zeit gewesen. Aber da gewinnt auch wieder beim Thema teilweise Subkulturen. Ich erinnere mich dann, dass zum Beispiel, also was mich dann, eigentlich war ich dann halt so jetzt so 15, 16. Und ich hatte auf der einen Seite ein Rock'n'Roll-Musikinteresse, war immer da. Auch sehr viel Rock'n'Roll, Popkultur, also 50er Jahre Popsmusik, Rock'n'Roll, Rockabilly, so. Auf der anderen Seite war ich nur mit Punks halt, oder ich kannte halt sehr viele Punks, sehr viele Leute aus dem Dortmunder Underground, würde ich jetzt mal so sagen, Underground, wenn es sowas damals gab, ich würde sagen, ja. Und da kam eigentlich noch für mich eigentlich Frage, die beste Kombination ist Psychabilly, wo es halt wirklich alles so kombiniert wird. Und muss sagen, auch da auch die Vorreiterband, eigentlich auch mit Tex Morton zum Beispiel, der ja wirklich damals derzeit in einer Psychabilly-Band namens Psycholydi und die Astros mitgespielt hat. Und halt auf der anderen Seite bei Sunny Domestos, der deutschen Psychabilly-Band schlechthin. Und aus der Zeit hören wir, glaube ich, jetzt eine Nummer.
Wir hören jetzt erst die Barracudas, die auch so Surfmusik noch mit eingearbeitet haben.
Das bringt jetzt mal ein ganzes Konzept durcheinander, aber ich spiele auch die Barracudas, ist auch sehr schön. Yeah, gute Laune mit den Barracudas.
Große Band.
Absolut.
Ich weiß gar nicht, von wann bis wann die aktiv waren.
Ich glaube, Anfang der 80er bis Ende, Mitte ungefähr. Relativ lange unterwegs, glaube ich.
Also, dann wird wohl demnächst mal eine Reunion anstehen, oder?
Ja, wir wollen das Beste hoffen. Ja, Barracuda ist absolute Wohlfühlmusik, zumindest I Want My Woody Back. Und ich glaube, zum Thema Psychabilly kommen wir gleich später nochmal, aber es hängt ein bisschen damit zusammen. Barracudas war auf dem Kassettenmixtape, der wunderbare, super nette und immer geliebte André Barr von ehemals People Like You Records irgendwann mal wirklich aufgenommen hat. Irgendwie. Und es war so eine Mischung von englischen halt Surfbands und das Ganze nennt sich dann Surfpunk. So eine Mixtur aus Sixties Garage Bands, so eine Compilation, ein bisschen halt zu modernen Surf-Sixties Bands à la Surf-Sixties Punk Bands à la Barracuda oder Barracudas. Und wie gesagt, Woody Back ist im Grunde nur die Schlagzeile, weil danach, wie gesagt, kam eine ganze Palette an Musik und es war für mich, das ist der Soundtrack, mit dem ich bestimmt so 2 Jahre absolut immer nur gute Laune hatte mit meinen Freunden. Die ganze Klasse, meine ganze Schulklasse hat sich diesen Tape dieses Tape im Grunde halt kopiert und es war absolut der Hit auf allen Partys eigentlich, die wir dann gefeiert haben irgendwie. Und das waren alles teilweise auch Mainstream-Typen oder Mainstream-Leute aus dem Mainstream, die wirklich da gar nichts mit zu tun hatten. Und das ist eigentlich und ich höre das wirklich immer wieder gerne und auch dieses Mixtape, das ist für mich ein Evergreen eigentlich.
Das ist auch noch
danke an André Barr übrigens, ein ganz großartiger Mensch, der auch ganz viel geleistet hat, auch für Musik, auch hier in der Region. Und ich hoffe, dass alles, was er anfasst, auch irgendermaßen weiterhin immer im Goldes, fand ich immer ein goldenes Händchen für Musik, so für meine Begriffe. Jemand, der auch im Grunde halt auch für mich alles verkörperte eigentlich, der auch so ein Wandler zwischen den Welten war, zwischen Punk, zwischen Rockabilly und sag ich jetzt mal Psychabilly. Er hat ja in Dortmund ganz lange Zeit in den 80ern Psychabilly-Konzerte auch mit unter anderem veranstaltet. Kid Korea Promotion hieß das damals.
Was viele ja auch gar nicht mehr so auf dem Schirm haben. Er hat ja auch die komplette Abteilung von Saturn Hansa
geleitet. Richtig.
Mit Carsten Kretscher zusammen.
Richtig. Ist also wirklich jemand, also der eigentlich in Musik lebt. Also da würde ich sagen, ich als musikinteressierter Mensch bin da einfach nur ein kleiner Sandkorn am Strand, wenn ich mir den Musikkosmos von André Barmer eigentlich so vergegenwärtige.
Ist, mittlerweile ist er irgendwie komplett abgetaucht, ne?
Ja, man weiß nicht, wo es ist. André, bitte melde dich. Bitte melde dich unter Nummer
vielleicht 110.
110
ist universell.
112 vielleicht.
Nee, das
112 ist netter.
Unter 112 hat sich eine Band gemeldet, die sich nach einem Alfred Hitchcock-Film benannt haben, nämlich Frenzy.
Genau.
Und die hören wir jetzt. Meine Damen und Herren, das waren Frenzy. It's a Psychobilly Freakout.
Yeah, total, absolut.
Ja, gute Musik. Ich finde.
Jetzt langsam gefällt's dir, ja?
Ja, langsam gefällt's dir. Nein, die Musikauswahl finde ich super. Ich stehe auch auf diesen Rock'n'Roll-Kram auf jeden Fall. Also okay. Insofern, ich weiß nicht, wie es unseren Hörern geht, aber
man ist den Shitstorm, wir wollen Shitstorm quasi hören. Geht das hören? Oder?
Man muss ja seinen Musikhorizont auch immer ein bisschen breit fächern. Und ich meine, ohne den ganzen Kram hätte es Punk ja wahrscheinlich auch gar nicht gegeben. Also insofern. Ja,
gerade so diese pure Psychobilly-Szene, das fing ja auch so 83, 84, 85 an.
Ja. Wird auch schon etwas früher, ich vielleicht auch in früher. England, glaube ich. Ticken früher in England, aber bevor es dann aber so 82 oder 83, 84 nach Deutschland übergeschwappt ist. Ich glaube, so kann man es, glaube ich, ungefähr interpretieren. Das war ja eigentlich im Grunde ein rein britisches Ding eigentlich. Was dann so auf uns über niedergeschlagen ist.
Es wurde dann ja alles irgendwie, was Billy war, wurde über einen Kamm geschert. Also auch irgendwie Tef Falco, Panther Burns, The Cramps.
Ja, ja.
Und so, ne?
Stimmt.
Ja jetzt, und Psycho Billy, was mich immer so ein bisschen abgestoßen hat, ist dieses Reinheitsgebot innerhalb der Szene. So, also Meteors-Fans, die hatten eine genaue Vorstellung, wie der Sound zu sein hatte. Und das war bei vielen Bands so, Demented Ago. Und wenn eine Band mal so ein bisschen was anderes gemacht hat, so wie The Vibes zum Beispiel, dann waren die gleich irgendwie irgendwelche Verräter. So, und das fand ich schon echt so ein bisschen nervig.
Ja. Naja, also, ja, sagt irgendwer, da muss man wieder Götz Eismann zitieren, ne? Psychobilly kann was Wunderbares sein, wenn man es richtig versteht, ne? Aber weshalb ich es eigentlich heute überhaupt mitgebracht habe, war ja, eigentlich, dass ich, jetzt kommen wir wieder, jetzt schließt sich mal wieder der Kreis ein bisschen. Eigentlich wollte ich mir damals 85 eine Götz-Eismann-Platte holen. Und war aber halt die Götz-Eismann-Platte, die ich mir geholt habe, bei dem damaligen Shop, wie hieß das? LP, glaube ich, hieß der. Oder Phonak, ich weiß gar nicht, im Brückcenter.
Das war Phonak.
Das war Phonak.
LP war oben am Platz von Leeds.
Ja, genau. Ja.
Da sind eher die Heavy-Metaller hingegangen.
Das weiß ich, okay. Das passt ja.
Bei Phonak hatte damals Ralf Odermann gearbeitet und da war auch immer eine sehr gute Auswahl zu finden.
Ich muss sagen, zumindest hat er die Götz-Eismann-Platte gehabt, nur das Problem mit der Götz-Eismann-Platte war, die war total zerkratzt, die war zwar irgendwie konnte ich die nicht abspielen und ich musste die umtauschen. Und dann lief das dann immer, ja, die kommt nächsten Monat, die ist jetzt irgendwie, wir haben die bestellt. Dann war es im nächsten Monat da und das lief dann so über ein halbes Jahr. Hier ist ein Gutschein auf jeden Fall. Und dann lief es über ein halbes Jahr, na, die kommt auf jeden Fall. Und so wurde mir es ein bisschen langsam zu bunt und ich dachte mir, naja, irgendwie kokettierte ich dann doch die ganze Zeit irgendwie mit einem sehr ansprechenden, mit einer sehr ansprechenden Plattencover namens Stumping at the Clubfoot und es war halt Stumping at the Clubfoot 2. Ein Psychobilly Live Sampler. Und den habe ich mir anstatt der Götz Alsmann-Platte, habe ich mir halt Stumping at the Clubfoot geholt. Und und das war dann Cry or Die, die Nummer, die mich dann halt von den Socken gehauen hat. Insbesondere dann natürlich auch nochmal auf einen weiteren Mixtape, oder auf dem gleichen Mixtape, wo auch Eraser drauf waren, hat auch Francie drauf von André Barr, ein Mixtape. Und ja, da ist das war mein Soundtrack, um wild zu werden. Cry or Die. Ah!
Jetzt gehen wir wieder mit strammen 7-Meilen-Stiefeln zurück in die 50er Jahre.
Nee, wir gehen erstmal zurück in die Schallplattenabteilung von Saturn Hansa, wo gerade André Bahr irgendwie die Platten sortiert und ich ihm sage, kannst du mir eine gute Rockabilly-Platte empfehlen? Und er mir dann The Greatest Rockabilly Hits of the 50s empfiehlt. Und da hören wir jetzt Mr. Charlie Feathers.
Ja, wunderbar. Schöner Song. Wer war das jetzt?
Das war Charlie Feathers. Und zwar, der mir halt von André Bahr empfohlen worden ist, als ich ihn nach einer guten Rockabilly-Platte gefragt habe. Und er hat mir halt den Sampler halt empfohlen und da war halt Charlie Feathers drauf. Ein Song, den ich eigentlich sofort auf Anhieb eigentlich sofort toll fand und genauso wie Teenager in Love in mein Musikrepertoire aufgenommen habe. Und das ist von Ever, sozusagen, ich weiß nicht, 130 Jahren, gefühlte 130 Jahren schon im Elvis-Pummel-Repertoire. Und das Witzige eigentlich an Charlie Feathers ist eigentlich, weil ich das ja damals gar nicht einschätzen konnte, Charlie Feathers ist schon einer der, ja, also er wird von den Kennern als der König des Rockabillys. Es ist nicht Elvis, es ist nicht Sky Buckets, es ist Charlie Feathers, es ist der König des Rockabillys. Was sich wahrscheinlich unter anderem darauf begründet, dass er eigentlich konsequent eigentlich seit den 50ern eigentlich immer seinen Sound immer so minimalistisch, Abtempo beibehalten hat. Und ich glaube, es ist das, was ihn wirklich dann halt irgendwie auszeichnet und wo er sich dann auch seine Spuren dann irgendwie mitverdient hat. Er ist im Grunde dem Sound immer treu geblieben. Wobei zum Beispiel Leute wie Jerry Lewis, wie Carl Perkins irgendwann mal in Country abgedriftet sind. Ja, oder Elvis halt seine große Popmusikkarriere gestartet hat, also eine Filmmusikkarriere, ist er wirklich als kontinuierlich musikalisch oder stilistisch halt treu geblieben. Und ich glaube, das ist so das, was ihm ganz, ganz, ganz viele Leute einfach irgendwie so danken und auch irgendwie auch einfach honoriert haben. Und ja, und das ist eigentlich das Witzige, dass diese Nummer mir sofort ins Auge gestochen ist. Eigentlich, man würde ja sagen, es ist einfach so eine belanglose Gitarrenklampfnummer, aber ich liebe diese Nummer. Auch der Text ist auch hervorragend. Das, ja. Charlie Feathers. Danke, André Bahr übrigens. Wieder, schon wieder du.
Er hat es ja auch auf Soundtracks von Quentin Tarantino geschafft oder die Cramps haben ihn schon ganz
gut gecovert. Richtig. Ganz groß. Er hat auch sogar eine Nummer für Elvis geschrieben, sogar die, ich glaube, irgendwie auch auf jeden Fall relativ hoch in den Charts kam, also in den damaligen, glaube ich, Country-Charts, also die hieß I'll Forget to Remember to Forget. Also, er, Mann, ist schon eine Größe für sich.
Elvis ist schon auch wieder ein sehr gutes Stichwort. Ja,
okay.
Denn da sind wir jetzt beim nächsten Song angekommen. Da
reihen sich die Perlen aneinander. Yeah, it's the king himself.
Yeah.
In the house hier bei Punk Rockers Radio. Yeah.
Wenn du dir ein Jahrzehnt von Elvis aussuchen dürftest, was dein bevorzugtes ist, die 70er, die 60er oder die 50er?
Ja, ganz klar 50er, ganz klar 50er. Einfach irgendwie, einfach weil er nochmal wirklich den Dreh und den Spirit hatte, bis gerade am Anfang. Zum Schluss war er im Grunde ja nur noch so ein Imitat seiner selbst quasi, seiner 50er. Er hat auch anscheinend auch schon mit seinem 67er Comeback, wollte ja schon ansetzen, das war ja auch gedacht, mit Back to the Roots schon 67. Also er schon 10 Jahre später wollte er in seine eigenen Fußstapfen treten, was ihm ja auch ganz gut gelungen ist. Aber insofern für die 50er Jahre ist absolut, das wäre für mich das interessanteste Elvis-Jahrzehnt. Also stilistisch, bühnentechnisch oder von der Bühnenshow her, einfach. Ich meine, gut, es ist jetzt auch noch irgendwie, es ist aber auch natürlich auch klar, weil ich ja so eigentlich eher so die Affinität dafür habe eigentlich. Aber in dem Falle auf jeden Fall wird es auch auf jeden Fall auch passen.
Wenn es mal ein Hollywood-Biopic über Elvis geben würde, welcher Regisseur sollte das machen? Coen-Brüder? Stanley Kubrick lebt ja nicht mehr.
Na, wie heißt denn nochmal dieser italienische Softporno-Regisseur?
Dario Argento.
Das ist was in der Richtung. Das wäre doch mal was anderes. Es ist zwar nicht reif für die Biennale, aber vielleicht für die Kannibale oder so ähnlich. Ja. Ja, aber es gibt da schon so viele Elvis-Piopics. Ich finde, das ist schon mittlerweile, weiß ich nicht. Nein, aber weshalb ich eigentlich jetzt die Nummer eigentlich mitgebracht habe, eigentlich war einfach, neben dieser Honey Don't-Nummer von den Beatles, war diese Just Because-Nummer einfach nochmal, einfach gesagt habe, ja, jetzt, für mich war Elvis immer zweitrangig. Ich lange Zeit war Elvis für mich immer zeitrangig, weil ich auch gesagt habe, es kann eigentlich gar kein King, es kann kein König des Rock'n'Rolls geben. Ich war lange in der Zeit und für mich war Buddy Holly, Eddie Cochran, die waren alle gleichrangig und gut, jeder für sich. Und der hat auch gesagt, Elvis irgendwie, ich fand das immer überbewertet. In der Retrospektive kann ich so langsam und auch je mehr ich mich auch mit der Musik und mit der Zeit beschäftigt habe, kann ich es auch mehr verstehen, dass er so schon so ein Unikum war. So ein Unikum, der witzigerweise, wie auch schon Götz Eismann meinte, es ist ein Unikum, der zum Beispiel bei einer Sendung wie Deutschland sucht den Superstar komplett durchgerasselt wäre, weil er so ein Individualist war und ist. Oder war eigentlich, ja. Weshalb ich aber eigentlich, aber diese Just Because-Nummer, das war für mich nochmal dieser Kick, ey geil, das ist so eine geile Hillbilly-Rockabilly-Nummer mit diesem Picking-Style, weil ich sage, wo ich eigentlich immer, wenn ich irgendwie anfange zu picken, immer diese Nummer vor Augen habe, ich möchte irgendwie mal wie Scotty Moore, wobei es ja eigentlich nicht Elvis ist, so gesehen, es war, der Sound hat ja nicht nur Elvis gemacht, sondern halt auch Scotty Moore, der Gitarrist, und Bill Black, der Bassist, und damals und später dann auch DJ Fontana, den ich übrigens auch mal Hände schütteln durfte in Dortmund, der Schlagzeuger von Elvis, der noch immer lebt übrigens. Und es ist schon irgendwie dieser Sound, wo ich gesagt habe, ey, das ist der Sound, der mich groovt, und so möchte ich auch gerne Gitarre spielen. Also Scotty Moore und Chet Atkins, das sind so meine großen Gitarrenidole, an die ich wahrscheinlich mein Lebtag, also in diesem Leben wahrscheinlich nicht mehr irgendwie mich annähern werde. Aber das ist der Grund, weshalb ich dann hier auf Punk Rockers Radio auf der Playlist Just Because von Elvis mitgebracht habe. Und haben Sie noch Fragen?
Bleiben wir bei den Dinosauriern des Genres und gehen weiter zu Eddie Cochran.
Yeah, das ist mal was anderes.
Ja, eine Nummer, die auch die Sex Pistols ganz groß gemacht haben.
Genau.
Die wahrscheinlich die meisten auch nur von den Sex Pistols kennen, ne?
Genau. Und das ist der Grund, weshalb ich die überhaupt auch mitgebracht habe auf Punk Rockers Radio, weil ich dachte mir, die meisten kennen sie eigentlich auch von den Sex Pistols. Ich finde übrigens von den Sex Pistols auch super. Ich bin auch ein ganz großer Sex Pistols. Da mögen sich ja einige Hörer oder auch einige von euch ja vielleicht jetzt wieder mal bei den Nackenhaare sträuben, weil ja die Sex Pistols immer angeblich mal also als die Boyband und gecastet gelten. Ich finde, da können ja noch so viel gecastet sein, wie sie wollen. Das ist einfach eine. Es ist eigentlich meine Lieblings-Punk-Rock-Band schlechthin und The Great Rock'n'Roll Sindel ist mein absolutes Lieblingsalbum von dem und auch ein toller Film. Ganz groß, ganz, ganz großes Kino, finde ich. Und insofern, natürlich habe ich jetzt natürlich die Originalversion von Eddie Cochran mitgebracht, einfach aus, ja, wie soll ich sagen.
Das ist einfach eine gute Verbindung, ne?
Ja. Wobei ich auch sagen müsste, ich finde irgendwie, so richtig große Unterschiede gibt es da, glaube ich,
nicht unbedingt. Zwischen den Versionen.
Ja, zwischen den Versionen, finde ich. Ja. Aber, okay. Nee, aber Eddie Cochran, der Mittelklasse-Loser, oder in seiner Funktion als Mittelklasse, wunderbarer Gitarrist, total, das wissen vielleicht auch die wenigsten, also dass er ein ganz, 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 also ziemlich guter Session-Gitarrist war und ganz viele Hits auch teilweise, ja, zumindest mit begleitet hat oder und auch als Begleitmusiker auf dem Label, auf dem Four-Star-Label, wo er früher war. Aber ich glaube, so ganz nebenbei und halt natürlich auch jemand, der auch an Sound dann halt gearbeitet hat. Und das ist eigentlich das Interessante an Eddie Cochran. Man mag ja diesen Summertime Blues oder meinetwegen auch Something Else. Man möchte ja sagen, ja, gut, das ist ja irgendwie Rock, aber es ist, wenn es süß, es ist Hardrock. Wenn du es genau betrachtest, ist es eine Hardrock-Nummer. Im Verhältnis. Wenn du mal das im Vergleich nimmst zu den Popcharts, in denen es, die dann zu der Zeit halt geherrscht haben, war das eine absolute Rockernummer, Rocknummer. Ne?
Was mir an der bisherigen Trackliste aufgefallen ist, dass die meisten Nummern 1,50 bis 2,20 lang sind. Das ist auch was, wenn du deine eigenen Lieder komponierst, sie sind ja auch meistens oder in den seltensten Fällen über 3 Minuten.
Ja.
Also ist das eine unbewusste Affinität, dass du gerne kurz und knackig und
definitiv. Es ist definitiv so. Wobei wobei die Kürze jetzt meiner Songs jetzt nicht unbedingt daraus resultiert, dass ich jetzt so eine Anleihe an die 50er mache, so eine Huldigung. Das ist eigentlich das resultiert eigentlich aus der Tatsache, dass ich mich selber nicht länger als eine Minute hören kann irgendwie. Und eigentlich, was ich zu erzählen habe, auch eigentlich in einer Minute eigentlich, und auch die Kunst eigentlich manchmal auch irgendwie darin liegt, das eigentlich in der Kürze einfach mal so zu präsentieren und nicht in epischer Länge. Und natürlich auch als Hörer, Songs, die über 2,30 gehen, die machen mich fertig eigentlich und da kann ich auch selten was mit anfangen.
Das erklärt auch, warum du kein Hardrock-Fan bist.
Möglicherweise. Möglicherweise. Also danke für diese Psychotherapie-Radiosendung irgendwie. Ich glaube, jetzt verstehe ich mich auf jeden Fall jetzt doch irgendwie ein bisschen besser.
Und, ja, jetzt kommt die erste Nummer, die weit über 2 Minuten lang ist.
Ja, das muss ja jetzt sein.
Sie kommt vom britischen Two-Tone-Label.
Ja.
Ist 2:55 lang.
Ja, da könnt ihr schon mal die Haare rasieren, deswegen.
Und die hören wir jetzt. Posaune, die Heavy-Metal-Gitarre der späten 30er.
Na, Posaune ist ja wohl eher die Heavy-Metal-Gitarre der Ska- und Two-Tone-Enthusiasten, glaube ich, unter anderem. Und Jazz vielleicht auch noch.
Was fasziniert dich an den Specials?
Ja, Specials? Ich glaube, das ist eigentlich faszinierend. Erstens erstmal A Message to You, ein Cover von Danny Livingston, was ich aber auch ganz spät natürlich erstmal wieder rausgekriegt habe, ja. Einfach erstmal tolle Laidback nochmal, Ska und diese Art, wie Specials halt die Ska eigentlich im Grunde in die 70er gebracht haben, mit der Attitüde. Das fand ich immer. Und mit so einer gewissen Rotzigkeit und Stil verbunden, mit so einer Art Laidback-Gelassenheit. Und ich muss sagen, das ist so, habe ich zumindest empfunden. Das ist so das, was ich eigentlich an Specials gut finde. Immer mit einer so einer gewissen leicht sozialkritischen Nummer. Ja, und eigentlich das, was mich eigentlich an Specials insbesondere eigentlich, glaube ich, irgendwie gefesselt hat, glaube ich, ist eigentlich jetzt weniger vielleicht Message to You. Die Message to You ist einfach eine Nummer, die man immer laid back hören kann und rauf runternudeln kann und einfach nicht satt wird, diese Nummer zu hören, finde ich. Nee, Specials an sich war, glaube ich, die Textzeile irgendwie all your rockers, all your tats, all your punkers, ich weiß nicht, ich glaube, Concrete Jungle, dieses irgendwie so ein Feeling von United, und ich glaube, das ist so das, was ich eigentlich mit Specials irgendwie immer irgendwie verbinde. Ich weiß nicht gar nicht, warum eigentlich, aber es ist so. Und das ist auch das, was ich ja eigentlich irgendwie so Zeit meines bisherigen Lebens eigentlich so praktiziert habe, einfach irgendwo irgendwie gemeinsam irgendwie innerhalb dann, auch als Zaungast quasi, immer als Zaungast dann irgendwo für mich dann irgendwie alle Subkulturen dann als Zaungast vereint habe, ja, also und immer die Schnittmenge vielleicht immer in diesen Subkulturen als Zaungast gesucht habe vielleicht, und das ist halt vielleicht auch die Schnittmenge, die mir auch am meisten ja gefällt.
Herr Großbritannien als Industrienation lag ja in den 70er Jahren am Ende, dann kam Maggie Thatcher und hatte quasi den Neoliberalismus erfunden, wie von Geisterhand verzaubert, lag alles am Boden, und dann kam die Musik aus der Subkultur, und mit einem Song wie Ghost Town haben die Specials einen Number One Hit in England gehabt. Das wird in Deutschland so schnell nicht passieren. Ne? Wir haben dann immer noch
Im Palast der, Palast der oder, Krach der Republik, glaube ich, haben wir dann. Okay. Aber gut, ganz nebenbei. Aber da wird ja sogar, wo Krach der Republik, wo dann Maggie Thatcher da mitsingen würde. Ne? Vielleicht halt, aber ich muss sagen, du hast es eigentlich in richtigen Kontext vielleicht gebracht. Das ist ein Kontext, den ich zum Beispiel, gerade was 70er Jahre angeht, noch gerade was den Punkrock vielleicht angeht, immer wieder eigentlich so für mich eigentlich gar nicht so vor den Augen habe, weil, wie gesagt, weil ich das ja eher so in eher musikalisch dann eher verfolge und weniger jetzt in diesem sozialen Umfeld und in diesem sozialen Kontext eigentlich, aus dem es ja eigentlich ja stammt. Und aber da hast du natürlich vollkommen recht, ne? Also das ist Punk ist dann schon da, das ist eigentlich klar, das ist eigentlich mit eigentlich der, man sagt zumindest, wenn man im Musik-Rock-Lexikon nachliest, das einer der Mitgründe war. Ja, aber ich vergesse diesen Aspekt immer wieder gerne, gerade das Thatcher England, was wirklich ein ganz großes Thema eigentlich für die Musiker da war. Aber wie gesagt, da merkt man aber auch eher, dass ich eigentlich eher so ein Party Rock'n'Roll Typ irgendwo dann wieder bin, der das eher dann vielleicht eher oberflächlich dann eher so nach dem Sound vielleicht mal mehr beurteilt, mehr. Wobei ich ja kritische und sozialkritische Töne irgendwie immer ja gerne höre, auch als Diktator.
Das ist dein Hähnchen, dass du immer die zweite Wahl nimmst.
Die zweite Wahl. Weißt du, das ist Kismet, das ist schon vorgeschrieben.
Da kommen wir direkt zur zweiten Wahl.
Ja. Yeah.
Ja, Pummel, kann man mit dir auch wundervoll fernsehen?
Natürlich. Wenn du ein Mädchen bist und Petra heißt, dann bestimmt. Ansonsten musst du sonst mit mir hier am Küchentisch vorlieb nehmen. Aber Bernd Begemann haben wir hier im Haus gehabt, ja, quasi, was? Musikalisch, auf der Playlist. Und jetzt fragt man sich natürlich, warum ich eigentlich gerade den Typen eigentlich mitgebracht habe. Ich dachte, weiß ich es selber? Doch, ich weiß es schon.
Er hat irgendwann mal seine Kordjacke im Sabrosa hängen lassen. Und hattest du die nicht gefunden? Oder irgendjemand hat die ihm dann mit nach Berlin gebracht? Ich glaube.
Nee, ich hab von Bernd Begemann keine Kordjacken gefunden. Ich habe den höchstens mal meinem Buddy Holly T-Shirt mal gezeigt. Und da fühlt er sich gleich schwul angemacht. Tatsache. Und das hat er mir so nicht gesagt. Und das hat er dann. Habe ich das dann Jahrzehnte später dann halt über 30 Ecken gehört. Irgendwie er fühlte sich irgendwie schwul angemacht von mir. Irgendwie. Tut mir leid. Aber es war wirklich nur zeigen, dass ich ein Buddy Holly T-Shirt habe. Irgendwie. Und sonst hat es so nichts weiter zu bedeuten. Aber natürlich muss man sagen, Bernd Begemann Konzert. Und deswegen habe ich eigentlich auch fast mitgebracht. Erstens jemand, der aus dem Punk stammt, glaube ich. Der auch eine Punkrock-Vergangenheit hat. Eine ganz lange. Glaube ich so in frühen Tagen. Ich weiß aber leider nicht mehr, wie seine Band hieß und bis bevor er dann halt mit der Antwort durchstartete. Aber es ist jemand, der eigentlich auch aus dem Punk eigentlich oder eine Punkrock-Vergangenheit hat. Das war aber eigentlich nicht, weshalb ich es mitgebracht habe. Aber es hat natürlich dann so wunderschön jetzt gerade hier zu der Sendung gepasst. Aber der Grund war eigentlich hauptsächlich, dass ich einfach mal die Bühne mit ihm erstmal geteilt hatte im FZW. Gut, mit dem Buddy Holly T-Shirt, das fiel mir jetzt gerade jetzt mal spontan eigentlich ein irgendwie. Jemand, der sicherlich oder für mich jetzt als Musiker eigentlich jetzt, wir dachten mir, ey, also muss sagen, die Konzerte fand ich gut, muss ich echt mal so sagen, also konzerttechnisch und als Performer finde ich ihn wunderbar und grandios. Finde ihn musikalisch auf Platte und Tonträger vielleicht jetzt nicht so, also zumindest hat mir da nicht alles gefallen oder gefällt mir vieles nicht, also was, wo ich da reingehört habe, aber als Performer und auf der Bühne kann ich ihn eigentlich nur wärmstens empfehlen, also und das ist ja echt irgendwie eine Sache, die ich jetzt auch für mich musikalisch einfach interessant finde. Vielleicht auch immer mal was Deutschsprachiges zu machen vielleicht. Und wenn ich dann was Sportsprachiges machen würde, wäre es sicherlich in einer Art, sicherlich versuchtermaßen, also nicht wie Bernd Begemann, aber gerne in die Art wie Bernd Begemann als Performer. Zumal ich auch gerne immer mit Bernd Begemann verwechselt werde. Viele Leute sagen mir, ich sehe aus wie Bernd Begemann und ich würde ja...
Jetzt weiß ich es, ja. Ich überlege schon die ganze Zeit.
noch einer.
Es gibt eigentlich nur einen.
Aber ich weiß, ich will mich da gar nicht mit rühmen, ich möchte das auch gar nicht. Ich stelle das immer nur fest. Und deswegen dachte ich mir, gut, du kannst ihn natürlich, es gibt viele Gründe, ihn heute erstmal mitzubringen irgendwie. Persönlich möchte ich ihn eigentlich jetzt nicht großartig nochmal in mein Buddy Holly T-Shirt zeigen, ehrlich gesagt. Irgendwie.
Aber
nichts mehr von mir!
Aber wo du sagst, auch mal deutsche Texte probieren, es gibt nur einen deutschsprachigen Song von dir, das müsste Rocky Top sein, oder?
Bis jetzt ja. Bis jetzt zumindest er aufgenommen worden. Es ist Rocky Top, genau, richtig. Eine Hillbilly-Nummer, die irgendwann mal von Günther Gabriel dann gecovert worden ist. Und Günther Gabriel Tribute-Sampler, haben wir den verwurstet oder habe ich den verwurstet?
Jetzt, die nächste Nummer ist von Fanny van Dan.
Richtig.
Rote Schuhe.
Rote Schuhe.
Du trägst heute eine rote Sweaterjacke.
Ja, genau.
Steht in die Ordnung. Vorhin hatten wir schon das Mädchen mit den roten Haaren. Ja.
Genau. Der Typ mit den braunen Schuhen.
Okay. Ja, Fanny van Dan.
Ja. Was? Fanny van Dan, jemand, den ich noch nicht persönlich kennengelernt habe. Aber.
Dem hast du nicht dein Buddy Holly T-Shirt gezeigt.
Dem würde ich mein Eddie Cochran T-Shirt und mein Buddy Holly T-Shirt zeigen. Und auch noch. Vielleicht noch irgendwie ein zerfleddertes Brian Setzer-Shirt, was ich irgendwie aus dem Konzert ergattert habe. Aber okay, das ist noch so nebenbei. Nee, Fanny van Dan, hab ich gesagt, nicht kennengelernt, aber jemand, den ich musikalisch, also momentan beschäftige ich mich viel so mit Deutschsprachigkeit, weil ich momentan auch überlege, ein bisschen in deutschsprachig auch eventuell ein bisschen so ein paar Sachen halt einzuschwenken. Fanny van Dan ist herrliche Poesie. Ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt so auch, das wäre auch jemand, was ich, da möchte man auch gar nicht wissen, wie er so persönlich so drauf ist oder so ähnlich, aber bei manchen, viel häufig interessiert mich das schon, ja, aber gerade als Musiker natürlich sucht man ja irgendwie so eine gewisse Nähe und, ja, aber ich weiß nur, dass ich jemand, den ich sehr, sehr aus der Ferne bewundere für seine Texte, für die Art von Poesie und Witz, muss man so auch sagen, es ist auch irgendwie auch, und eigentlich das Interessante finde ich an Fanny van Dan, dass du eigentlich immer merkst, woher was für Quellen er eigentlich schöpft. Und es sind teilweise 50er Jahre Chansons, Lieder, Schlager, die teilweise irgendwie so einen amerikanischen Ursprung sind, teilweise deutschen Ursprung sind. Und man merkt irgendwie immer bei ihm so die Quellen, wo er so ein bisschen so draus geschöpft hat. Weil wenn ich manchmal so für mich selber rumproponiere, und ich habe ja immer so 50er Jahre immer so im Hinterkopf, weil ich das gerne immer irgendwie imitiere, da kommt immer so was Ähnliches wie Fanny, manchmal, also ähnlich wie Fanny van Dan raus. Nicht so poetisch, aber ähnlich. Und ich liebe seine Poesie, muss ich mal so sagen. Also, er ist ein Künstler. Ich habe ja gesagt, wir müssen vielleicht ein bisschen den Rahmen vielleicht etwas weiter spannen, aber es ist eine Sache, die mich momentan einfach beschäftigt vielleicht einfach. Ideal und Trio, das wäre sicherlich auch irgendwie ein Thema gewesen, wobei ich eigentlich ehrlich sein müsste, eigentlich rede ich deutschsprachig, wäre eigentlich für mich Spider-Murphy-Gang eigentlich als quasi, naja, der Mainstream-Top-Ausleger sozusagen, einer der Top-Ausleger. Weil natürlich dann mit 14 irgendwie Skandal in Sperrbezirk ist natürlich ein, ist ja noch immer eine Mitgrüllnummer, mit 14 dann noch mehr, weil, wobei man auch alles nicht so richtig versteht eigentlich irgendwie, was ein Sperrbezirk ist oder so ähnlich irgendwie, und man kann es nur erahnen. Aber, naja, zumindest, es ist momentan einfach wirklich eher das Deutschsprache, was mich eigentlich momentan ein bisschen so bewegt oder schon eigentlich seit längerem bewegt. Und da kamen eigentlich für mich einfach nur mal diese beiden Herren irgendwie in Frage und ins Gespräch eigentlich. Also, ne? Und wie gesagt, also Fanny van Dan eigentlich fast noch mehr als Bernd Begemann. Wobei ich Fanny van Dan noch nicht live gesehen habe. Da kann ich mir vorstellen, das kann eventuell noch etwas langweiliger sein als Bernd Begemann, aber ich weiß es nicht. Eigentlich viel mehr eigentlich, und das ist eigentlich das vielleicht irgendwie, wo ich da auch einen Verknüpfungspunkt sehe, für mich jetzt, ist, dass ich ja sehr interessanterweise, ich als der Chef Legastheniker und irgendwie Krachmacher vom Dienst, gerne auf so Künstlerveranstaltungen irgendwie immer wieder gefragt werde, irgendwie da was zu machen. Und das ist für mich echt immer, und ich bin ja nun, naja, so eine Art irgendwie Kunstbanause, sag ich jetzt mal, also viel von Kunst. Na klar, es gibt sicherlich irgendwie, was mir gefällt und was mir nicht gefällt, aber ich kann mir irgendwie kaum immer, also man kann mir alles hinstellen und ich kann da nichts draus rollen, aber nichts draus lesen oder wie auch immer, ist auch egal. Und ich werde aber gerne halt in Künstlerkreisen immer gerne gefragt, dass ich da halt immer was mache und
Und machst du das dann auch?
Ja, klar. Und es ist meistens super nett und angenehm eigentlich.
Warst du nicht auch die Putzfrau, die 1987 im K3 in Düsseldorf diese Josef Beuys Badewanne mit Atta sauber gesteuert hat?
Das könnte mir auch passieren. Ja, ich lebe.
Aber im Grunde deines Lebens bist du noch der Teenager, der gerne in Love fallen will, oder?
Definitiv irgendwie. Aber haben wir nicht noch irgendwie eine Nummer vergessen, glaube ich?
Nein.
Nicht? Sag nicht nein, wenn ich dich küssen will.
Nein.
Haben wir gar nicht mehr?
Wir sind bei 20.
Wir sind schon bei Lied 20, echt. Sag ja, liebe Hörer, ich hätte noch irgendwie mindestens 400 Songs gehabt. Irgendwie, wir müssen das aufstückeln, glaube ich, das Ganze.
Genau, auf 20 Stück. Und das wird hier zeitlich gut passen.
Ja, also vielen Dank fürs Zuhören irgendwie. Und wie gesagt, das war so ein kleiner Step Back in Time mit Elvis Pummel, wenn ich das mal sagen will, hier auf Punkrockers Radio. Und eigentlich kommt meine All-Time-Favorite-Nummer, eigentlich das Song, der mich überhaupt immer auch mitunter mit den Beatles halt zur Musik und insbesondere zum Rock'n'Roll gebracht hat. Dion and the Belmonts, Teenager in Love. Keep young and punk.